Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven.
Gut, das Mikrofon geht wieder auf und wir betreten diesen Podcast mit zwei Stimmen in verschiedenen Rollen. Ich bin in zwei Rollen hier, Simon Frisch, Vizepräsident für Lehre und Lernen und als Dozierender der Bauhaus-Universität Weimar in Film- und Medienwissenschaft, und in beiden Funktionen interessiere ich mich sehr für die Lehre, und ich lehre seit 25 Jahren, seit 10 Jahren hier an der Bauhaus-Universität, und ich weiß immer noch nicht so genau, was das ist, und deswegen führe ich diese Gespräche und freue mich jetzt mit dir, Eva, hier zu sprechen. Als wer bist du denn hier gekommen? Wie können wir dich uns vorstellen für die nächsten 45 Minuten?
Ich habe mich da jetzt nicht so festgelegt. Natürlich, alle kennen mich hier als Professorin und als jemanden, die unterrichtet. Aber das hat natürlich auch eine längere Vorgeschichte. Ich habe natürlich meine eigenen Erfahrungen aus dem Studium und habe damals auch in der hochschuldidaktischen Arbeitsstelle als Tutorin gearbeitet, mich also damals eigentlich auch schon mit Lehre befasst und auch eine Abschlussarbeit zur Grundlehre der Informatik sogar geschrieben.
Ah, okay, schon ein paar Anhaltspunkte. Informatik, Grundlehre, Informatik. Natürlich kennen dich nicht alle Hörerinnen und Hörer, weil wir ja gar nicht wissen, wer alles zuhört. Eva Hornicker, dein Name. Und welche Professur, kannst du sie nochmal sagen?
Die Professur Human-Computer Interaction, auf Deutsch Mensch-Computer-Interaktion, in der Fakultät Medien im Bereich Informatik.
Okay, Grundlehre der Informatik hast du erarbeitet, habe ich das richtig verstanden?
Ich habe damals meine Diplomarbeit zwischen der Hochschuldidaktik, Pädagogik, also Erwachsenenbildung und Informatik geschrieben, weil damals die Frage war, wie kann man den Studieneinstieg im ersten Semester erleichtern.
Ist ja klasse. Was hast du davon noch alles heute in Verwendung, also in deinem eigenen Unterricht? Oder was hast du da alles entwickelt? Vielleicht kannst du davon ein bisschen erzählen, das ist spannend.
Gut, das ist natürlich ja schon eine Weile her. Das betraf dann auch eben zu verstehen, wo sind genau die Knackpunkte, was fällt den Leuten schwierig, was passiert in den Übungssituationen, wie kann man die Übungen besser gestalten. Und damals war tatsächlich auch so ein kleines Outcome, dass es dann am Ende des ersten Semesters ein einwöchiges Mini-Projekt gab, in dem die Leute halt in Gruppen an einem, gut, natürlich vergleichsweise kleinen Ding arbeiten, aber mit viel Betreuung und viel Fokus, einfach aus dieser Überlegung her, dass das so einen gewissen Sog auch ergibt, auch wenn sich die Leute auf sowas fokussieren. Und dass natürlich auch die Art der Aufgabe wichtig ist. Und das ist relativ lang weitergeführt worden, so mindestens 10 Jahre habe ich das noch mitgekriegt und dann den Faden verloren, und da ist natürlich auch die Studienordnung und alles verändert worden.
Wo hast du es denn gemacht?
Das war damals an der TU Darmstadt.
TU Darmstadt. Grundlehre der Informatik, was waren denn die Knackpunkte?
Da wurde die Objektorientierung neu eingeführt, und es waren eben Sachen wie Programmieranfänger versus Leute, die schon Erfahrung haben. Wie kann man das den Programmieranfängern leichter machen? Konzepte nach vorne stellen, und eben die Leute, die laut sind und so tun, als könnten sie schon alles, dafür zu sorgen, dass die sich nicht so in den Vordergrund drängen. Aber es war auch viel einfach zu dem, wie macht man die Übungen. Alle Details weiß ich natürlich auch nicht mehr.
Ja, aber du hast ja inzwischen auch sehr viel Erfahrung trotzdem weiterhin in der Lehre, auch in Format. Wann war das etwa?
Oh Gott.
Nur so etwa.
94 habe ich, glaube ich, fertig geworden.
Und das wurde noch eine ganze Zeit lang gemacht, 10 Jahre etwa.
Also zumindest dieses Mini-Projekt.
Ja, da ging es darum, eigentlich mehr oder weniger gemischte Gruppen in die Informatik einzuführen. Leute, die schon kannten, Leute, die so getan haben, als ob sie kannten, und dann Leute, die es noch nicht können. Habe ich das richtig verstanden?
Na, da ging es drum. Normalerweise hast du halt deine Hausaufgaben und das verteilt sich so über das Semester. Aber dann die Atmosphäre in der Gruppe, wo alle allen helfen und richtig in den Flow kommen.
Ja.
Und vor allen Dingen auch mit einer Aufgabe, die irgendwie Spaß macht. Die haben dann, das waren dann oft irgendwelche kleinen Spielchen, wo dann nachher das eine Programm gegen das andere spielen sollte und wo das auch so ein bisschen Eventcharakter dann bekam.
Ah, okay.
Also auch um, ich glaube, was ein bisschen auch Community schafft.
Ah ja, okay. Und Hausaufgaben, du hast jetzt gerade so ganz selbstverständlich gesagt, Hausaufgaben über das ganze Semester, das machst du heute noch?
Das ist auch eine der Sachen, die ich aus der Zeit eigentlich mitgebracht habe, dass es eben wichtig ist, gerade in den Anfangssemestern, auch wenn es darum geht, das Handwerkszeug eigentlich erst zu lernen, das halt durchgängig zu machen und so diese Last-Minute-Ritis,
ja,
das einfach zu verhindern. Das ist natürlich als Lehrender, sage ich dann oft, okay, es ist auch nicht meine Aufgabe, nett zu sein und euch das Leben einfach zu machen. Aha. Aber es ist einfach unsere Erfahrung, dass wenn die Leute diese Sachen regelmäßig machen, abgeben, Feedback kriegen, lernen sie einfach am Schluss mehr und sind dann nachher in den Klausuren besser oder wenn dann am Schluss nochmal was kommt.
Okay, wie viele Hausaufgaben? Oder ich frage jetzt nochmal anders, lehrst du überhaupt noch in der Informatik? Stelle ich mir das vor, dass ihr dauernd mit Computern arbeitet oder wie stelle ich mir das eigentlich
in
vor?
In meinem Fach jetzt weniger, ich habe nur eine relativ leichte Erstsemesterveranstaltung und ansonsten in meinem Schwerpunkt vor allen Dingen.
Wie sehen denn dann deine Lehrveranstaltungen aus, wenn du gar nicht so viel Informatik machst? Oder was machst du dann in deinen Lehrveranstaltungen?
Eher erzähl Methoden.
Methoden, ja, zum Beispiel.
Methoden des benutzerorientierten Designs.
Aha.
Wo es halt um den...
Was hast du da zum Beispiel für ein Seminar zuletzt gemacht?
Seminare haben wir ja nicht. Wir haben Vorlesungen und Übungen.
Vorlesungen und Übungen. Okay, was das unterscheidet heißt, Vorlesungen von Übungen? Oder was... Vorlesungen kann ich mir vorstellen.
Vorlesung schon, ja. Aber Übung heißt halt tatsächlich, dass die Leute dann, okay, wir hatten eine Vorlesung darüber, zum Beispiel, wie man eine Systemevaluation macht und dann müssen sich die Leute in der Übung dann überlegen, okay, wir müssen jetzt auch irgendwas evaluieren, wie gehen wir da überhaupt dran, kriegen dann eben auch Beratung und kriegen in späteren Sessions dann auch Feedback darauf. Und es hängt auch vom Thema ab, was man jetzt in der Übung selber konkret machen kann, was man zumindest so als Mini-Task machen kann. In der Erstsemesterveranstaltung, die eher informatisch ist, da habe ich auch was, was eigentlich, ich glaube, das ist fast so ein Darmstädter Modell, was die Mathematiker damals entwickelt haben, dass du Präsenzaufgaben in der Übung löst, so als kleine Fingerübung, und dann in der Hausaufgabe dann zusätzlich nochmal Aufgaben kriegst, die halt komplexer sind.
Ja.
Aber du hast es halt schon mal einmal ein bisschen was gemacht.
Das ist alles Mathematik.
Nee, Modellierung ist nicht Mathematik.
Okay, was ist Modellierung?
Oh Gott.
Hier sitzt
dann kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen.
Ich will zu jedem Hölzchen und zu jedem Stöckchen. Zumindest so ein paar davon, ja?
Es gibt halt in der Informatik Modellierungsmethoden, um Sachen klar zu beschreiben, um Abläufe klar zu beschreiben oder Zusammenhänge, die dann zum einen für die Modellierung des Zustands, wie er ist, also wie sieht eine Firma aus, was machen die verschiedenen Abteilungen, wie geht da irgendein Workflow, wie wird etwas bearbeitet, das halt eben eindeutig und grafisch zu beschreiben und auf der anderen Seite braucht man später die Modellierung, um halt zu definieren, was soll das Programm nachher ausführen, wie soll das funktionieren.
Ah, interessant, wie geht ihr da ran an Modellierung, hört sich ja wirklich an wie Design.
Da gibt's einfach eine Reihe von Modellierungsmethoden, die es in der Informatik so seit 70er, 80er, 90ern.
Mhm.
fest sind.
Ich sehe dich manchmal mit so Modellen, mit so Pappsachen rumlaufen und solche Dinge und dann denke ich immer, du bist doch eigentlich in der Informatik. Erzähl mal davon, was ist alles wieder was anderes? Was ist das?
Das sind ganz andere Modelle und das ist mein Forschungsschwerpunkt eigentlich, dieser Übergang zwischen dem Digitalen und dem Analogen oder Physikalischen ist und mich Computerschnittstellen klingt immer blöd, aber halt die etwas, was nicht Computer, Tastatur, Bildschirm, Maus ist, interessiert andere Arten der Interaktion, andere Repräsentationen und deswegen sind viele von den Forschungsarbeiten und auch in der Lehre die Projekte, da geht es dann immer um die Technologie, die eingebettet ist, aber in realen Objekten zum Beispiel. Oder ich glaube, das, was du im Kopf hattest, war das Gebiet Data Physicalization, was im Moment relativ stark im Kommen ist, so als Zwischenglied fast zwischen Data Visualization oder InfoVis, was ein sehr großes Gebiet ist in der Informatik, also dynamische Grafiken, Informationsvisualisierung und stärker aus dem Design und der Kunst kam dann irgendwann auch, dass man gesehen hat, ah, da gibt es auch viele Leute, die machen Data Sculpture und dann ist halt die Frage, was kann man damit darstellen, für was ist das gut, welche neuen Qualitäten gibt das? Und das ist auch ein Thema, was jetzt, also vor allen Dingen in die projektorientierte Lehre eingeflossen ist, weniger in die Vorlesung. Das ist bei uns ein bisschen voneinander unterschieden, weil die Vorlesungen, die müssen halt regelmäßig laufen. Die müssen in einem Turnus ablaufen, da kann ich nicht ständig sagen, oh, ich habe jetzt ein neues Thema.
Okay.
Aber dann gibt es ja auch Leute, die Nachklausuren machen müssen oder das nochmal sich nachträglich abschließen. Und das ist im Stundenplan, im Studienplan verankert. Und bei den Projekten, da haben wir dann halt die große Wahl. Wobei das wird dann oft von den Mitarbeitern auch getrieben, welche genauen Themen da.
Okay, die Vorlesungen versorgen so ein Grundwissen im Curriculum, die kehren immer wieder. Das ist so ein, mehr oder weniger stelle ich mir vor, ein fester Satz an Wissen, was einfach vermittelt und übermittelt wird.
Aber auch Überblickswissen, Methodenwissen, also zumindest bei den Sachen, die wir machen. Ich habe eine Methodenvorlesung im Master.
Und die hast du einmal geschrieben und die machst du dann einfach jedes Jahr oder wie gehst du damit um?
Naja, die einmal zu schreiben, das ist halt echt heftig viel Aufwand. Weil da ist es nicht unbedingt damit getan, sich irgendein Lehrbuch zur Hand zu nehmen. Da habe ich dann immer nur einzelne Kapitel gefunden, aber es war nicht so richtig das, was ich unterrichten wollte, weil ich einen Fokus auf qualitative Methoden habe und die meisten HCI-Lehrbuchbücher haben da maximal ein, zwei Kapitel und dann kommt sehr viel Quantitatives oder eben nur das benutzerorientierte Design.
Und wie hast du es dann gemacht? Dann hast du deine eigene Vorlesung da designt, geschrieben, gemacht, gebastelt mit Folien und solchen Sachen? Oder wie stelle ich mir
ja,
vor?
Mit Folien.
Hast du auch Frage- und Übungsteile mit drin oder geht das alles?
Ja, das ist immer Vorlesung und Übung.
Im selben, also in denselben 90 Minuten?
Nee, die Übung ist eine eigene Veranstaltung, ein eigener Block, aber es gibt natürlich in den Vorlesungsteilen auch immer wieder mal, könnte mehr sein, ist auch nicht immer ganz einfach, sich was einfallen zu lassen. Aber ich versuche dann schon immer mal wieder interaktive Momente einzubauen. Und wenn es halt nur irgendwie ein Quiz ist, wer meint, dass dies die richtige Methode ist? Wer meint, dass das die richtige Methode ist?
Ja, so kurz öffnen.
Denkt mal für eine Minute drüber nach.
Das ist aber immer riskant, ne? Also das kann ich mir vorstellen, weil was ist, wenn auf einmal das Thema sich wechselt durch die Sachen, auf die kommen? Oder?
Sehr unterschiedlich. Meistens sind, wenn dann, nur sehr vereinzelt Leute, die mit die dann Sachen einbringen, mit denen man nicht rechnet.
Ja, aha.
Dann ist halt manchmal die Frage, was davon kann man jetzt einbinden und was geht zu sehr darüber hinaus, weil ich muss dann natürlich auch aufpassen, dass ich mit der Zeit durchkomme, weil es nutzt ja auch nichts, wenn ich die zweite Hälfte der Vorlesung nicht mehr schaffe.
Ah ja, genau. Aha. Aber machst du gute Erfahrungen? Also wird es gut angenommen, dieses kurze Aufmachen, oder sagen die Leute, naja, die will ja eh gleich weitermachen?
Wie ist das dann? Glaube ich, unterschiedlich. Mhm. Also ich habe auch schon in diesen Fragebögen vereinzelt dann auch mal Leute, die sagten, das wäre ihnen zu schulisch. Mhm. Aber andererseits, es ist halt schwer, irgendwas sonst zu machen, ohne gleich mindestens 10 Minuten zu verlieren.
Absolut.
In denen man auch wiederum das Risiko hat, dass sich dann irgendwelche Grüppchen über was komplett anderes unterhalten und dann ganz den Faden verlieren.
Ja.
Also von meiner, so wie ich es gelernt habe, kann es ausreichen, wirklich nur mal für eine halbe Minute einfach den Modus zu wechseln.
Ja, aha, genau. Und das ist dann eigentlich doch, das bewährt sich dann schon. Kurz mal Turn rübergeben und dann wieder nehmen, weil du musst weitermachen, du hast einen Stoff, den du durchbringen willst, ne? Was ist, also Methoden, da hast du einfach eine Fülle an Methoden und die stellst du vor.
Gebe Beispiele,
ja,
teilweise eigene Beispiele über aus dem Nähkästchen zu plaudern, mhm, weil ich glaube, das ist eigentlich immer so das, was am interessantesten ist und was, glaube ich, am ehesten sogar noch im Gedächtnis hängen bleibt, so die kleinen Sachen aus dem Nähkästchen oder wenn man halt aus der Literatur was hat, wobei genau diese Tipps und Tricks, die sind ja in der Literatur ganz selten drin.
Mhm. Was sind denn für Tipps und Tricks da drin? Also in deiner Vorlesung?
Einfach, ich habe zu Beobachtung und Ethnographie auch Session und eben dann zu erzählen, ich habe halt auch viel im Museum Beobachtung gemacht, eine Zeit lang.
Ja.
Ich musste mir dann halt überlegen, was ziehe ich an dem Tag an und da kann ich nicht in knallpink dann kommen, so wie ich vielleicht gerade in der Vorlesung stehe, sondern ich ziehe mir bewusst irgendwas Dunkles an, mit dem ich im Hintergrund bleiben kann und nicht jemand sagt, oh, da ist die pinke Frau, die läuft mir die ganze Zeit hinterher.
Um zu beobachten. Ich verstehe, was machst du da in solchen Beobachtungen und Ethnographien im HCI-Bereich?
Das war vor allen Dingen dazu zu schauen, wie interagieren Leute mit interaktiven Museumsinstallationen?
Ah ja.
Was genau machen sie? Mit welchen Installationen interagieren sie wie oder wie lange? Wie reden sie darüber?
Ah, krass.
Und daraus dann halt auch Erkenntnisse dann wiederum natürlich fürs Design zu gewinnen.
Ah, verstehe. Das ist auch wirklich ein, das ist wirklich, du, also das stelle ich mir vor, wie man stiftet und baut und organisiert Milieus eigentlich.
Okay, das wären die Gestalter, die das machen.
Milieu, ach, die Gestalter, ja. Aha.
Die Ausstellung gestalten.
Ja.
Wobei natürlich die Inhalte auch.
Mhm.
Natürlich.
Die Prozesse.
Also es ist eine Mischung aus irgendwie die Atmosphäre, das Milieu, das Räumliche. Mhm. Aber natürlich auch der Content. Eine Ausstellung, die irgendwie schön aussieht, aber wo alle Achselzuckern durchgehen und sagen, eigentlich langweilig, sieht schön aus, aber mehr als ein paar schöne Instagram-Bilder kann man nicht machen.
Kommt zu keiner Interaktion. Das wäre eigentlich dann der Punkt, ne?
Oder keine Beschäftigung mit dem Content. Also da geht es dann ja auch um Wissensvermittlung oder Anregungen.
Ja.
Wissensvermittlung klingt wieder so top-down.
Also es wird gar kein Interesse erregt oder sowas. Ich mache ein paar Bildchen und dann sage ich den Leuten, schicke ich es den Leuten und sage, ich war da und das war's dann. Wohingegen das Interesse am Gegenstand, das wäre so das, was Leute, die bei dir studieren, lernen, wie organisiere ich Interesse an.
Gut, das wäre jetzt eher wieder Design-Seite.
Ja.
Das kommt dann vielleicht in den Projekten zum Beispiel stärker. Mhm. Jetzt gerade in dieser Methodenveranstaltung geht es halt wirklich um die Methoden, interviewen, beobachten, Diary Studies, Also alle Methoden, die man anwenden kann, um über Benutzer etwas rauszufinden oder generell Menschen.
Ach, deswegen, das sind wirklich auch Methoden, die es in der Anthropologie und Ethnologie gibt.
Also das ist das Witzige an meinem Gebiet. Wir holen uns eigentlich die Methoden von überall her, aber dann halt pragmatisch, weil es geht letztendlich immer darum, was rauszufinden, was uns hilft zu verstehen, wie Menschen mit digitaler Technik interagieren, welche Bedürfnisse sie haben oder wie sie auf sie reagieren und sie interpretieren. Da ist eine gewisse Pragmatik. Deswegen ist das auch so ein bunter Blumenstrauß, wo in den Sozialwissenschaften es eben auch Richtungen gibt, die ja nicht miteinander reden. Und wir dann einfach so, das hilft mir dabei, das hilft mir dabei. Ich verwende die Methoden eventuell sogar beide.
Ich verstehe. Jetzt wird ein bisschen so, also soziale Gebilde, Menschen mit Menschen, aber bei euch sind das Maschinen mit Menschen und es sind trotzdem soziale Gebilde. Deswegen geben die Sozialwissenschaften so viel. Kann ich das so verstehen? Also die Anthropologie wird eigentlich über den Menschen hinaus entwickelt und die Maschinen sind auf einmal Partner.
Also soziologische Methoden, psychologische Methoden, aber auch Methoden, die aus Kunst und Gestaltung kommen.
Ja.
Cultural Props sind in der Kunst entwickelt worden.
Cultural Props sind?
Ein Päckchen, was man den Leuten mit nach Hause gibt, mit kleinen Aufgaben, die auch zum Teil spielerisch sind. Und zum Teil Fakten zurückgeben, aber zum Teil auch einfach Inspiration.
Also mehr als eine Broschüre und ein Buch? Es ist einfach ein bisschen schöner, vielfältiger,
reicher. Nein, die Leute füllen das ja aus.
Ach
und
so.
Machen irgendwelche Aufgaben.
Ach so, richtig interaktiv ist das Ding.
Ja.
Ah, okay. Was ist ein Cultural Prop zum Beispiel? Ich habe gar kein Beispiel im Kopf.
Eine wirklich nette Abschlussarbeit war von Yongmo, wo die Frage war, Memory-Objekte, Objekte, die einem die Erinnerungen wecken und herauszufinden, ja, was sind das für Objekte, was macht die dazu? Und er hat dann so einen Kasten gebaut, alles in so einem Harry Potter-Look mit einer kompletten Story. Es gibt irgendwie diese schwarzen Männer, die herumgehen und einem das Gedächtnis klauen und du willst dich dagegen schützen.
Ach.
Und hier hast du diesen Aufbau und die das Armband, was aber eigentlich nur irgendwie, wenn man drauf drückte, nur blinkte, aber sonst nichts machte. Aber du musst das halt tragen und drücken und machen und den magischen Feder zum Schreiben und dieses Heft halt alles in diesem altertümlichen Stil.
Ja.
Und dann mussten sie ein Foto von sich mit dem Ding machen, um dann halt eben ihr das, woran sie sich erinnern wollen, was sie nicht vergessen wollen, dann halt quasi zu sichern.
Ah, verstehe. Wahnsinn. Und es geht sowas in Produktion auch, solche Sachen? Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gesehen, aber vielleicht bin ich einfach dumm. Ja?
Naja, das hat er dann von, ich weiß nicht mehr genau, wie viele, 10 Leute hatten das. Ich glaube, da 2 oder 3 gebaut und musste dann halt immer warten, bis sie zurückkamen, bis er an die nächsten die Hardware weitergeben konnte.
Ah, fantastisch.
Und, also es kann auch einfacher sein, es kann auch einfach nur ein Büchlein mit Postkarten sein. Und
das sind alles
Fotografiere-Objekte.
Und das sind alles dann so Interaktionsmodelle, die dann dabei rauskommen, oder wie versteht ihr?
Nee, das ist eine völlig andere
ganz
Veranstaltung.
Okay, erzähl. Erklär's mir.
Aber man kriegt etwas darüber raus, wie die Leute denken, was ihnen zum Beispiel daheim wichtig ist. Und man interviewt sie in der Regel auch noch hinterher dazu. Ja. Und man hat dann einmal das, was sie aufgeschrieben haben oder fotografiert haben oder gebaut haben, was man analysieren kann, und kann das aber zusätzlich auch zur Grundlage für Interviews nehmen, und kann damit halt auch auf eine kreativere Art und Weise was rauskriegen. als wenn man jetzt einfach nur ein Interview macht.
Ah, das sind.
Und auch über Situationen, wo man gar nicht dabei sein kann.
Das sind heuristische Praktiken, also Forschungspraktiken sozusagen auf eine gewisse Art, über diese. Verstehe. Du hast vorhin, vielleicht ist passt die Frage hier.
Aber jetzt wir reden mehr über die Forschung als über die Lehre.
Ja, ich komme gerade, genau. Ja, das kam jetzt natürlich aus der Vorlesung, weil das wahrscheinlich eben Inhalte der Vorlesung sind. Projekte, hast du gesagt, machen vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Übungen machst du selber?
Also ich halte die Vorlesungen und ich bin im Hintergrund natürlich auch sonst überall dabei. Bei den Übungen ist es unterschiedlich. Mhm. Im Bachelor haben wir Tutoren, die noch mitgehen. Da bin ich meistens bei den Übungen nicht dabei. Mhm. Das ist natürlich auch einfacher, dass dann zumindest Leute, die Veranstaltung schon mal gemacht haben oder eine ähnliche Veranstaltung hatten, das halt betreuen können. Im Master bin ich bei den Übungen, muss ich eigentlich immer dabei sein. Einfach auch, und da muss ich auch oft noch zusätzlich Mitarbeiter, Promoventen manchmal mit einschleusen, wenn wir bis zu 50 Leute im Master haben und dann 40 Leute im Raum, 14 Gruppen im Raum sitzen. Das ist alles in Gruppenarbeit, aber dann müssen wir ja durchgehen und uns deren Ideen anschauen und denen Feedback geben. Und bei 14 Leuten, dann wären die anderthalb Stunden sind halt rum, nachdem ich mit 6 Leuten gesprochen habe, mit 6 Gruppen.
Die arbeiten alle mit einer, wie sieht so eine Übung auf? Die kriegen eine Aufgabe oder die finden selber eine oder wie gehst du daran?
Also erste Sitzung. Im Master ist das dann ganz oft, es gibt halt die Vorlesung, in der die Methoden vorgestellt werden. Ja. Das Übungsblatt wird vorher veröffentlicht, dass die Leute sich das zumindest anschauen können.
Was steht da drauf?
Idealerweise auch schon etwas vorbereiten. Ja. Zum Beispiel jetzt in der einen Masterveranstaltung ein bestimmtes Thema, zu dem sie Interviews machen sollen. Und sie sollen halt müssen halt in die nächste Übung kommen mit einem ersten Interview-Leitfaden, mit einer Sammlung von Fragen.
Okay.
Damit sie, wenn wir rumgehen, damit dann überhaupt schon mal was da ist in den ersten 10 Minuten. Mhm. Machen halt leider nicht alle, aber zumindest kann man sich dann schon mal um die Gruppen kümmern, die eben schon vorgearbeitet haben. Dann geben wir denen schon mal Feedback und sagen, ja, diese Frage, die ist aber ein bisschen uneindeutig und hier fragst du 3 Sachen auf einmal. Dann ist halt klar, die Leute, die Antwort ist meistens nur auf genau eine Sache. Und du kriegst erst, wenn du dir das Audio anhörst, merkst du, dass du nur die Hälfte der Antwort hat. Also stell hier einzelne Fragen oder das ist eine Leading Question, die zu sehr gefärbt ist, wo die Leute denken, du willst die Antwort so und so. Könnt ihr euch eine neutralere Formulierung überlegen? Wie würde die denn aussehen? Also, dass man die Leute da versucht, in die richtige Richtung zu stupsen, aber möglichst ohne Dinge vorzugeben. Das ist halt immer so die Balance, die man halten muss, die Leute einerseits in die richtige Richtung zu stupsen, aber so, dass sie die Arbeit halt selber machen und ihnen nicht vorzugeben, was die richtige Antwort ist, wie es aussehen soll.
Damit die nicht abgeben an dich.
Ja, es gibt manchmal Leute, die sind sehr geschickt darin, einem die Sachen aus der Nase zu ziehen, wo man dann hinterher denkt so, jetzt habe ich eigentlich viel zu viel gesagt.
Diese ganzen Fragen, die vorbereiten, das haben die dann zu Hause gemacht und einfach aufgeschrieben, die haben noch keine Erfahrungen damit gesammelt, sondern die bringen die dann bis zum nächsten Mal mit. Die es nicht gemacht haben, von denen du gerade vorhin gesprochen hast, die machen es dann vor Ort, oder
wie? Die machen es dann vor Ort, zu denen kommen wir dann vielleicht nach der ersten halben Stunde, da sollte dann schon ein bisschen was da sein. Die anderen, die haben wahrscheinlich auch nur jeweils einzeln gebrainstormt und schmeißen das dann zusammen. Aber dann kann man ja schon mal erstes Feedback geben und die anderen spätestens gegen Ende der Übung haben die dann wenigstens einen Grundstock. Und natürlich sind sie auch selber in der Verantwortung, wenn wir sagen, sie sollen sich vorbereiten und sie kommen unvorbereitet, dann zucke ich auch manchmal mit den Schultern und sage mir, dann kann ich dir auch nicht helfen.
Du hast vorhin gesagt, wir sind nicht dazu da, das Leben einfach zu machen. Das wäre so eine Stelle, ne? Das ist ja so ein bisschen, da wäre das so eine Verantwortung als Lehrperson, eben die ganze Zeit diese, ja, diese Balance zu fahren zwischen ich betreue und gleichzeitig aber entziehe ich auch die Betreuung. Mhm. Und das in einem guten Verhältnis. Was machst du da für Erfahrungen? Woher weißt du, wann du was machen musst?
Na gut, wenn die Leute nichts gemacht haben, nicht vorbereitet sind, das kriegt man eigentlich sehr schnell mit.
Mhm. Wie gehst du damit um? Weil das ist ja wirklich was wir alle dauernd immer wieder lösen müssen. Also das ist ja.
Da bin ich tatsächlich viel härter geworden als früher. Mhm. Also man ist natürlich, wenn einem das Jahr für Jahr es dann immer wieder irgendwelche Pappenheimer gibt, verliert man dann auch irgendwann schon mal die Geduld. Da muss man manchmal auch aufpassen. So, okay, die können ja nichts dafür, dass sie die Zehnten sind, die das machen.
Ach so, ja.
Sie sind ja neue Leute.
Selbst die Ersten. Ja, verstehe. Ja, gut. Aha, guter Punkt. Ja. Und da reflektierst du dann immer wieder. Das wäre eine Kompetenz als Lehrperson, aus der Erfahrung heraus zu sagen, mir passiert es zum ersten Mal, dem passiert es zum ersten Mal.
Also oder man darf dann zumindest nicht wütend werden.
Ja. Wirst du wütend?
Hinterher.
Zu Hause beiß ich in mein Kissen. Ja, so mache ich das auch. Das Leben einfach machen finde ich hochinteressant, weil wir auch in einem Gespräch, glaube ich, mit einem Studierenden, der hatte so ein bisschen dargestellt, dass ihm das Studium manchmal ein bisschen überversorgt vorkommt und ihn das eher hemmt als inspiriert. Mhm. Finde ich interessant als Herausforderung, weil ich da auch viel drüber nachdenke und das ist immer schwierig, das auszudrücken, wie man da Lehre gestaltet zwischen Angebot, Versorgung und gleichzeitig eben auch eigentlich eine Öffnung eines Raums, in dem Studierende dann auch alleingelassen auf eine Art sind, über eine bestimmte Dauer, die dann auch frustriert vielleicht, bis zur Überwindung der Frustration, dann auf einmal irgendwas losgeht oder dann und dann die irgendwas machen. Nochmal zurück auf zu dieser Lehrveranstaltung mit diesen Fragebögen, dass ihr entwickelt dann dieses Interviewformat oder diese Fragebögen, dieses Interview, so ist es doch, ne? Ihr entwickelt da ein Interview. Das ist Gegenstand der gesamten Übung oder ist es nur ein Teil zu Beginn dieser Übung?
Das ist in dem Fall Teil einer Hausaufgabe, eines Assignments. Was wir zumindest bei anderen haben wir nicht so viele Sessions, aber das ist relativ am Anfang, wo wir das wirklich so eingeplant haben. Okay, wir haben eine Session, wo wir mit Ihnen über Ihre Interviewleitfäden reden. Mhm. Und dann fangen Sie mit den Interviews an und dann haben Sie eine weitere Session, wo Sie mit den ersten Transkripten kommen und wir uns dann mit Ihnen halt überlegen, wie kann man das jetzt analysieren und sagen, hier, nehmt ganz viele bunte Stifte mit, habt das auf Papier, dann kann man alles schön um sich umbreiten, dann sieht man mehr als ein Transkript auf einmal, anders als am Laptop oder auf dem Tablet und wir helfen denen dann.
Okay,
und geben eben auch Feedback, so hier siehst du nicht, da ist irgendwas Interessantes. Und
was machen die mit den bunten Stiften?
Unterstreichen.
Und zwar, welche Farbe was?
Das ist, welche Farbe was bedeutet, ist völlig einfach nur eine Farbe für ein Thema, etwas, was wiederholt auftaucht. Mhm. Und möglichst auch über verschiedene Leute hinweg.
Also visualisiert sich dann in dem Interview auf einmal so Themenfelder, die sich farblich voneinander unterscheiden lassen. Das ist eine Visualisierung dann? Wäre das dann schon sowas?
Nee, das ist jetzt so Annotation.
Okay. Und was passiert dann danach? Dann hat man diese.
Und irgendwann reichen sie halt einen Report ein, einen Bericht mit ihrer Analyse und daraufhin gibt es dann halt nochmal Punkte und eben schriftliches Feedback.
Ah, okay. Und jetzt ist noch die Frage, wer wird da eigentlich interviewt und worüber?
Die Aufgabe brauche ich jetzt nicht unbedingt hier.
Als Beispiel, also was könnte so eine Aufgabe sein?
Die Aufgabe könnte zum Beispiel sein, warum Leute, wie Leute ihre Kleidung wählen, warum sie bestimmte Kleidungsstücke mögen. Also wir haben für diese Fingerübung eigentlich möglichst bewusst auch Sachen genommen, die wo es wirklich leicht ist, Leute zu finden. Wir haben ja auch noch viele Internationals, das heißt die Sprachbarriere, dann irgendwas, was dann halt zu eng gefasst ist, wäre schwierig, wo man Leute jederzeit interviewen kann, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, Leute zu finden. Und eigentlich bewusst auch Themen, die ziemlich ergebnisoffen sind und auch vordergründig mit Informatik und Technik erstmal nichts zu tun haben, weil es sollen wirklich Fingerübungen sein.
Und worum geht es in diesen Fingerübungen? Es geht darum, Prozesse zu erfahren und zu analysieren oder zu realisieren. Sind das die Ziele?
Also das halt einmal durchgemacht zu haben, Hands-on-Learning.
Verstehe. Wo finden die Leute die Leute?
In ihrem Bekanntenkreis in der Regel. Also wenn du die Methode nicht wenigstens einmal komplett an einem kleinen Beispiel angesetzt hast, hast du Schwierigkeiten, was Größeres zu machen.
Was wäre denn was Größeres?
Und am Schluss des Semesters, wenn wir mit allem durch sind, dann kriegen sie halt nochmal eine individuelle Aufgabe. Das ist in meinen Masterveranstaltungen immer so, dass sie sich dann ein Thema selber suchen müssen und dazu halt eben mit den Methoden, die wir unterrichtet haben, dann entscheiden müssen, was ist die angemessene Methode, aber auch argumentieren müssen, warum habe ich diese Methode und nicht andere verwendet und dann selber eine Studie entwickeln, durchführen, analysieren und berichten. Und zu dem Zeitpunkt kriegen sie halt nur ganz, ganz am Anfang sehr kurzes Feedback zu ihrem Thema und ganz groben Plan und dann sagen, okay, du willst 20 Leute interviewen, ist das nicht ein bisschen viel? Dafür, dass du das dann irgendwie in 3 Wochen runterruppen musst.
Ach ja, okay.
Oder das Thema ist aber ein bisschen schwierig.
Ja, aha.
Oder wie findest du da überhaupt Leute, die du interviewen kannst? Da sind sie dann ziemlich auf sich alleine gestellt. Aber dadurch, dass sie halt vorher in der Gruppe all diese anderen Aufgaben machen mussten und halt mit all den verschiedenen Methoden schon mal was gemacht haben, haben sie ja Vorerfahrung.
Was gibt's noch für Methoden? Also das ist, habe ich das jetzt richtig verstanden, ist eine Hausaufgabe in der Übung und dann gibt's eine zweite. Wie viele Hausaufgaben gibt's pro Übung? Etwa.
Ja, wir haben so alle 2 bis 3 Wochen eigentlich was. Okay. Also sind es 4.
4 Hausaufgaben? Also eins ist ein Interview, was anderes kann was sein?
Eins ist Beobachtung.
Beobachtung? Wie sieht sowas aus zum Beispiel? Man geht ins Museum.
Da schicken wir sie los und sie sollen einfach irgendwo Warteschlangen beobachten.
Ja, super.
Weil die findest du halt überall.
Ja.
Und dann denken sie anscheinend am Anfang, das wäre langweilig, aber also zumindest die besseren Gruppen stellen dann schnell fest, oh, da passiert eigentlich ziemlich viel.
Sagt ihr zu denen, ihr müsst mindestens 20 Minuten da stehen oder wie macht ihr?
Ja, dann soll tatsächlich jeder aus der Gruppe für 15 Minuten irgendwo beobachten, alle halt an denselben Ort, aber möglichst zu unterschiedlichen Zeiten und Protokoll führen.
Protokoll, schriftlich, also es wird verbal schriftlich festgehalten.
Und in manchen Übungen geben wir auch nochmal, zeigen wir Beispiele. Bei manchen geben so ein bisschen so ein Meta-Dings hier. Gruppen haben dies gemacht, andere Gruppen haben so gearbeitet. Das ist sehr unterschiedlich.
Beispiele, da zeigt ihr Filme oder was zeigt ihr da? Ach, Arbeitsproben, Ergebnisse aus anderen.
Ja, manche haben dann irgendwo einen Sketch gemacht von der Situation, wo es halt eben interessant ist, so verschiedene nebeneinander zu sehen.
Also es gibt unterschiedliche Protokollsysteme, die Leute auch erfinden oder muss das verbalisiert sein?
Beides.
Ah ja, okay, verstehe.
Auch.
Jetzt haben wir 2 Übungen, was gibt es noch für Hausaufgaben? Ich will, dass du merkst, ich will jedes Stückchen.
Oh je.
Zum Beispiel, was habt ihr noch für eine Hausaufgabe gemacht?
Oh, das wäre jetzt, ich komme mal auf eine andere Veranstaltung.
Ja, genau, ja, andere Veranstaltung.
Ich habe noch die andere Masterveranstaltung. Da sollen sie an einer Stelle halt Ideen für eben so ein verkörpertes Interface entwickeln, wo wir sie wirklich durch so einen kreativen Prozess ein bisschen zerren und quälen, weil sie erstmal mindestens 10 Ideen in der Gruppe entwickeln sollen. Weil ich aus der Kreativitätsforschung und aus der eigenen Erfahrung mit Brainstorming und Co-Design in Gruppen weiß, die ersten 2 Ideen sind meistens langweilig. Man muss die Leute pushen, bis was Besseres kommt. Und deswegen versuchen wir das auch mit unseren Leuten durchzuziehen, damit die sich nicht an den ersten Gedanken klammern, der ihnen kommt. Das ist auch was die meisten als sehr verunsichernd empfinden, weil man in der Informatik eigentlich immer lernt, es gibt eine richtige Antwort. Und so diesen Möglichkeitsspielraum.
Wie machst du das, dass du die Ideen verwirfst, ohne zu demotivieren?
Das ist nicht immer ganz einfach. Manchmal gibt es auch schon Gruppen, wo man sich die 10 Ideen anschaut und dann sagt, oh, die sind alle sowas von simpel. Da kann man nachher kein großes Konzept für erstellen.
Ja.
Geht nochmal in eine 2. Iteration.
Und die Leute gehen dann nach Hause, weinen und kommen nie mehr?
An dem Punkt sind sie mit der Veranstaltung schon so weit, dass sie eigentlich meistens nicht mehr zurück können. Das ist, da sind schon welche, die dann manchmal ziemlich mit den Zähnen beißen. Aber andererseits haben wir auch vorher gesagt, nee, wir arbeiten auch kreativ.
Das heißt.
Und es geht auch darum, euch mal aus eurer Komfortzone rauszubewegen. Und am Schluss müssen sie dann halt ein Konzept entwickeln und einen Videoprototypen. Also dann sind dann auch wieder Methoden, die halt eben in der HCI verwendet werden, mit denen sie dann eine Berührung kriegen.
Macht dir das Freude?
Das macht Spaß.
Oh, das glaube ich.
Und dann machen wir eben auch Sachen, dass wir uns ein paar von den Videos raussuchen, meistens die eher besseren oder vielleicht was aus dem Mittelfeld. Und die dann auch in der Übung diskutieren und fragen, was fandet ihr gut an dem, was könnte man verbessern. Und da nimmt man natürlich nicht die jetzt wirklich schlecht waren. Also das kann man halt eben auch nicht machen. Man will die Leute ja nicht durch den Kakao ziehen.
Ja, genau. Und dann geht das immer so weiter, so ein Motivierungs- und Selektionsprozess irgendwie, stelle ich mir vor. Und alle haben immer mehr Freude dran, sich wirklich anzustrengen.
Und bei den Videos, die Leute sind stolz, wenn ihr Video gezeigt wird oder sie finden es total spannend zu sehen, was die anderen gemacht haben.
Hast du dir das alles überlegt oder machst du das einfach aus der Freude am Lehren heraus?
Ja, Teile irgendwo mal aufgegriffen.
Wo zum Beispiel? Wo lernt man Lehren eigentlich?
Oh, Beispiele?
Deine Lehrerin, deine Lehrer? Also Professoren, Dozentinnen?
Jetzt weniger aus meinem Studium, weil das war ein reines Informatikstudium. Da sind eher so diese Geschichte mit den regelmäßigen Übungen, was wir im Bachelor auch durchziehen. Ist das eher so im Master? Also die Berührung mit dem projektorientierten Studium, ich habe in Bremen promoviert, da war das ziemlich groß.
Das projektorientierte Studium?
Ja, die hatten aber ein komplettes Jahr, das war ja noch im Diplom. Da war das dann ziemlich normal, dass die im ersten Semester eigentlich noch gar nichts auf die Reihe gekriegt haben und in alle Richtungen und dann im zweiten Semester eigentlich erst alles zusammenkam. Das ist jetzt mit der Trennung zwischen Bachelor und Master, hat man die Zeit gar nicht mehr.
Das kommt
aber
dazu.
Also da war ich nicht in der Lehre involviert, aber meine Kollegen halt. Deswegen habe ich da einiges mitgekriegt und immer mal wieder aufgeschnappt und weiß nicht, irgendwo mal zu Besuch gewesen und mal eine Woche irgendwo mitgeschwommen, wo ich auch durchaus in der Lehrveranstaltung dann vielleicht als Gast mitsaß, irgendwo mal Co-Lecturer gewesen. Und teilweise halt auch wirklich überlegen, also diese Sachen wie wie macht man das mit den Interviews? Wo wir halt auch einfach lange überlegt haben, wie kann man das auch so schrittchenweise machen, dass man die Leute schon ein bisschen an der Hand nimmt und an wesentlichen Stellen Feedback gibt. Weil jetzt zu sagen, hier macht den Interviewleitfaden und ihr kriegt kein Feedback, ist halt auch schwierig, weil dann haben die Leute eventuell die falschen Fragen gestellt und man würde sie dann abstrafen.
Ah, weil das Ergebnis dann immer schiefer wird.
Ja.
Und dann sagt man am Schluss, oh, das Ergebnis ist
aber andererseits zu oft macht halt auch keinen Sinn, beziehungsweise kriegen wir auch gar nicht hin. Weil es ist wirklich, das sind mit 14 und mehr Gruppen, da sind wir dann zu dritt bis viert und es geht bis zur letzten Sekunde und am Schluss bist du völlig atemlos.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist super anstrengend. Mit dem dauernden Feedback ist wirklich eine große Herausforderung. Ich finde es gerade interessant, wie du beschrieben hast, wie so dein Wissen über Lehre sich zusammensetzt. Das ist ja ein sehr individuelles Wissen einfach. Also so wie du lehrst, lehrst nur du. Wer bei dir lernt, lernt bei dir lernen. Deine Lehrveranstaltung ist einfach deine. Kann man nicht bei jemand anders lernen. Jetzt mal, wenn man es sehr fein macht.
Wahrscheinlich, ja. Also
ich glaube, das
von
ist
den
so.
Inhalten sicherlich gibt es nicht so viele Leute, die das jetzt genau dieselben Sachen machen würden. Und sicherlich auch von den Methoden ist meistens ziemlich aufwendig. Also das kriege ich natürlich auch als Feedback, dass die Leute sagen, da ist einiges schon ziemlich aufwendig.
Ah ja, klasse.
Aber ich kriege auch oft das Feedback, dass Leute sagen, da habe ich eigentlich sehr viel gelernt.
Sehr viel gelernt. Aha. Sehr, sehr schön. Jetzt frage ich mich natürlich die ganze Zeit, und wann kommt die Informatik? Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, aber so viel Zeit muss sein.
Ja, ich bin ja eher an dem Schnittstellenbereich, wo es dann am Ende drum geht, okay, bei der Methodenveranstaltung ist natürlich hier, ihr lernt die Methoden. Und wenn ihr dann ein Projekt macht und da zum Beispiel eine Studie machen müsst, um zu wissen, was ihr designen wollt oder zu evaluieren, was ihr designt habt, dann braucht ihr auf einmal diese Methoden. Oder wenn ihr in die Abschlussarbeit kommt.
Das heißt, es kommt im Studium schon noch die Informatik, wo man wirklich rechnen und programmieren lernt. Unterrichtest
das ist jetzt
du das
nicht
auch?
Unbedingt bei mir.
Ach, nicht unbedingt bei dir, aber in dem Studiengang.
Und im Master haben die Leute, ja, kommen ja auch mit dem Vorstudium rein, wo sie eben die Technik schon zumindest grundlegend beherrschen.
Ja, ja, verstehe.
Und in den Projekten ist es dann natürlich gemischter. Da gibt es mal Projekte, die sind eben rein methodenorientiert, wo es mehr um, wir entwickeln dann am Schluss Konzepte basierend von unseren Interviews und Beobachtungen und andere, die kreativer, gestalterischer sind und am Schluss vielleicht eine Installation bauen und die evaluieren.
Ja, ja, verstehe. Also das Informatische sind mehr oder weniger Fähigkeiten oder Kompetenzen, die eingebracht werden in aber Prozessen, die, wie ich jetzt gelernt habe, eigentlich vor allem kreative Prozesse sind, ständige Kreativitätsprozesse, in denen man Ideen entwickelt. Vor allem, ich habe jetzt auch gehört, ganz viel wird für einen Papierkorb produziert. Also man macht. Und das ist ja wirklich was auch aufs Leben vorbereitet, dass man einfach sagt, das gehört dazu. Und eigentlich ist es auch schön, dass man Sachen auch wegschmeißt, dass man das positiv empfindet. Ein großer Teil von dem, was du auch, du bringst im Mut, du ermutigst irgendwie auf eine Art und Weise, Sachen auch loszulassen wieder.
Hoffe ich zumindest. Okay. Und die Informatik natürlich schon ihren Stellenwert hat, weil das ist ja eingebettet in ein Studium, wo die Leute auch dann wiederum Technik entwickeln.
Ah, Technik entwickeln, das noch vielleicht? Weil sie Maschinen entwickeln, Programme.
Ja.
Programme, die dann Schnittstellen bilden zwischen Objekten und so weiter, wie wir vorhin gesagt haben, zum Beispiel im Museum, das war so ein Anwendungsbereich. Ausgezeichnet. Die Zeit ist uns leider davongelaufen, aber es war total interessant. Vielen Dank, liebe Eva.
Danke.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.